Ja, ich grüße euch auch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ja, vielleicht habt ihr die Einladung schon gesehen, die wir bei WhatsApp reingestellt haben auch. Heute geht es um einen lebendigen Glauben. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht und manche kennen vielleicht diese Frau. Das ist eine ziemlich bekannte Persönlichkeit. Wie der Name schon verrät, das ist eine Frau, die in Niederlande, sagt man heute, geboren wurde. Sie glaubte an Gott und im Zweiten Weltkrieg, als die Nazis die Juden verfolgt haben, hat sie die Juden bei sich versteckt in ihrem Haus. Schließlich wurde sie von den Nazis gefangen genommen und in Ravensburg in so ein Konzentrationslager gesteckt, wo sie lange Zeit drin auch war. Und der Unterschied zwischen einem Gefängnis und einem Konzentrationslager ist halt der, dass in diesem Lager keine Menschenrechte gibt, also keinen Schutz auch gibt. Es gibt Vernichtungsaktionen wie so Gaswagen, die früher da waren. Es gibt Misshandlung, Zwangsarbeit. Überbelegung voll, also da gibt's nicht einer, ist nur in einer Zelle, Hunger, extreme Brutalität, Umgang, also das Schlimmste, was man sich wirklich vorstellen kann. Und in dieser Zeit hat diese Frau, in diesen Qualen auch, sie hat an Jesus ganz, ganz festgehalten. Sie hat an ihn geglaubt und nicht einfach so für sich, sondern sie hat die Menschen, die drumherum mitgelitten haben, sie hat in Hoffnung und Trost gebracht, immer wieder mit dem Wort Gottes und immer wieder auf Jesus gezeigt. Und sie konnte auch solchen SS-Wächtern vergeben, die sie wirklich gequält haben. Ich habe mich einfach gefragt, was für ein Glaube, was für schlimme Momente des Lebens, wenn alles verloren scheint, und was für ein Glaube, was trägt mich durch, wenn es ganz schlimm wird? Welcher Glaube schaut auf Situation und welcher Glaube schaut vielleicht auf Gott, auf die Hoffnung und was nimmt mir die Angst, was schenkt mir diese Gelassenheit? Und lasst uns heute in die Bibel reinschauen und über diesen lebendigen Glauben sprechen. Wie der Glaube in extremen Situationen helfen kann, denn vielleicht bist du noch nicht da, aber ich bin mir sicher, du wirst in manche Situationen kommen, wo es nicht einfach in deinem Leben sein wird, wo die Kraft vielleicht vergeht, wo irgendeine Situation kommt, die dir die Füße unter den Boden einfach rausnimmt, wegnimmt. Und dann ist die Frage, an was hältst du dich? An irgendeine praktische Sache oder an irgendeine theoretische Sache, an irgendeinen tollen Satz, der du irgendwo gehört hast, an Menschen, die dir sagen, hey, alles Gute, halt durch, hält dich das fest? Heute geht es um den Kern des Christseins und das ist der Glaube an Jesus Christus, an eine lebendige Person, und so muss auch der Glaube lebendig sein, sonst hat es überhaupt keinen Sinn, es hat überhaupt keinen Wert, wenn dein Glaube nicht lebendig ist. Und mein Tipp ist, wenn du von Jesus mehr erfahren möchtest, wenn du sagst, ich möchte gerne sehen, wie Jesus ist, wer er war, wie er denkt, was für einen Charakter er hat, dann lies die Evangelien. Das ist so ganz, ganz wichtig. Da wirst du Jesus wirklich sehr, sehr persönlich kennenlernen. Und das haben wir heute auch vor. Wir werden in Lukas 7 uns aufhalten. Das wird unser Bibeltext sein. Und wir werden uns drei Personen hier anschauen. Drei Personen. Wir werden einmal den Glauben von einem Soldaten, einem Hauptmann, kann man sagen, anschauen. Den Glauben von einem Propheten und von einer Sünderin. Und ich werde heute nicht die Bibeltexte anzeigen, sondern ich werde nur die Bibelstelle anzeigen und das lesen. Das erste, wir lesen über den Hauptmann, der um Heilung für seinen Kranken und sterbenden Knecht bittet. Dort lesen wir, nachdem Jesus seine Rede von dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten ihn inständig und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, Bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der eine Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, tut er es. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Der Hauptmann im Urtext, übersetzt heißt Hundertschaftenführer. Das ist ein Mann oder ein Soldat, der über zwischen 80 und 100 Soldaten stand. Also er konnte über sie befehlen. Er war ein nicht-jüdischer Mann. Und interessant ist, dass Jesus über seinen Glauben sehr staunt. In Israel hat er noch nie jemanden gesehen mit so einem Glauben. In Israel, da wo die gläubige Elite war, kann man sagen. Und wenn wir in der Bibel lesen, da ist jemand, über den Jesus sich wundert, da müssen wir hellhörig werden. Aber wenn wir lesen, über den Glauben wundert sich Jesus, da müssen alle Klappen aufgehen. Wir müssen ganz genau zuhören, was hier passiert. Denn Glaube ist für uns als Kinder Gottes sehr, sehr wichtig. Bis dahin hat sich Jesus auf jüdische Elite, also er hat die Elite getroffen, er hat mit ihnen gesprochen, sie waren um ihn drum herum und sie haben versucht, ihn anzuklagen und versucht, ihn ja nicht wirklich anzunehmen, sondern mehr gegen ihn zu arbeiten. Und es gibt in der Bibel zwei Bibelstellen, über die sich Jesus wundert und staunt. Das ist einmal über den Glauben und das ist einmal über den Unglauben. Ja. Einmal über den großen Glauben, das ist hier, und einmal über den Unglauben. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn Jesus mich anschaut, über was wundert er sich? Über diese zwei Dinge. Wundert er sich über meinen Glauben oder ab und zu, dass ich einfach sehr, sehr ungläubig handle? Ich glaube, dass dieser Mann drei wesentliche Eigenschaften hat in seinem Glauben, was seinen großen Glauben ausmacht. Die erste Eigenschaft war seine Demut. Demut gehört sehr, sehr stark zum Glauben. Der Hauptmann war demütig und Demut ist entscheidend für uns persönlich. Die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen ist er gnädig. Ganz gleich, was wir brauchen, ganz gleich, um was wir bitten, in welcher Situation du dich befindest, egal in was für einem Bereich du lebst, du musst eins als Christ wissen, alles was du hast, das ist aus Gnade. Alles was du hast, wirklich alles, es ist rein die Gnade Gottes. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 10, er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er sagt, alles was ich habe, alles was ihr seht, alles worum ihr euch wundert, vielleicht, oh Paulus, der Große, der Gläubige, alles, was ich habe, Leute, das habe ich mir nicht selber erarbeitet. Das ist rein die Gnade Gottes. Er zeigt dabei auf Gott und sagt, er ist es, der das alles bringt. Gott ist denn demütig gnädig. Und in Vers 4 lesen wir, dass die Juden sagen zu Jesus, Jesus, du musst diesem Soldaten das erfüllen. Er ist es wert. Ja, die Juden sagen, er ist es wert, dass du ihm hilfst. Und dann sagen sie ihm noch, nicht einfach so, sondern er hat die Synagoge uns erbaut. Also ganz ehrlich, dieser Mann ist schon besonders Jesus. Also die Bettler, die da waren, die Kranken, das ist das eine. Aber der Mann, das ist schon eine Wucht. Ja? Der Hauptmann war ein wohlhabender Mann, der aufgrund seiner Taten überhaupt sich nicht verstecken musste. Er konnte mit erhobenem Haupt durch die Juden gehen, weil die Juden wussten, wow, er spendet viel, er hat uns die Synagoge erbaut. Und die alten Rabbiner haben gesagt früher, wer eine Synagoge erbaut, gehört selbstverständlich zur Gemeinschaft. Also so weit gingen die sogar. Doch als Jesus sich auf den Weg zu ihm macht, sagt der Hauptmann zweimal über sich selbst: Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht würdig. Er erklärt, dass er sich einfach nicht für, ja, vielleicht so hält, wie die Juden ihn sehen. Jesus zu besuchen oder dass Jesus unter sein Dach kommt, er ist es nicht würdig, dass Jesus zu ihm persönlich kommt. Laut den jüdischen Überlieferungen galt ein Jude unrein, wenn ein Heide in sein Haus kam, genauso andersrum, wenn ein Jude einfach in das Haus des anderen reinging. Das war nicht gut. Und der Mann kannte diese Vorschriften, also er hat sich unter den Juden schon bewegt. Doch obwohl dieser Mann ein Heide war, erklären sogar die Juden ihn für richtig, richtig gut, dass man ihnen helfen sollte. Und das basiert wirklich auf, ja, menschliche Maßstäbe. Wir sehen und sagen, ja, das ist ein guter Mensch, der hat gute Dinge getan. Aber wir lesen in Sprüche 27,2 und das ist interessant, dort steht: Lass dich von einem anderen loben und nicht von deinem Mund, von einem Fremden und nicht von deinen eigenen Lippen. Und dieser Mann hat auch nichts gesagt über sich. Er hat nicht gesagt, wie toll er ist. Da haben die anderen geredet, weil sie einfach gesehen haben, dass er sein Herz groß war. Wenn wir von Gott etwas erwarten, so wie dieser Hauptmann vielleicht, weil wir denken, oder nicht dieser Hauptmann, sondern allgemein, weil wir denken, wir haben was Gutes getan, wir haben gute Taten gebracht, wir verdienen das, dann werden wir eine Enttäuschung erleiden. Wenn du denkst, du hast in dieser Woche 6-mal, 7-mal die Bibel gelesen, du hast morgens, mittags und abends gebeten und jetzt ist Gott mir was schuldig, dann irrst du dich. Alles, was du hast, ist reine Gnade. Wir sagen das, nein, das ist Blödsinn. Aber im Inneren denken wir so. Wenn ich heute lese, wenn ich heute bete, da stehe ich, glaube ich, besser vor Gott da. Alles, was du hast, ist reine Gnade. Das musst du verstehen. Es ist wunderbar, regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen. Es ist wichtig, in der Bibel zu lesen. Es ist wichtig, das Wort zu kennen. Es ist gut und großzügig, wenn du wirklich spendest, was gibst, siehst die Menschen und hilfst ihnen. Doch diese Dinge bringen dir nicht die Gnade Gottes. Dafür heißt es Gnade, unverdient. Gott schenkt es einfach einem. Jesus hat für uns alles bezahlt. Unsere Werke können uns nicht zu Gott führen. Was Gott uns gibt, erhalten wir durch Gnade. Ja, du bist durch Gnade Christ geworden, ein Kind Gottes geworden. Glaubst du denn wirklich, dass du jetzt die Dinge verdienen kannst? Jemand sagte, wer von sich selbst überzeugt ist, dem kann Gott am wenigsten helfen. Und das ist wirklich so. Das Zweite, was mir auffällt bei diesem Mann ist, dass er nur sagt, ein einziges Wort, Jesus, genügt mir. Er bittet nicht um zusätzliche Bestätigung, so nach dem Motto, Jesus, komm, halt die Hände, mach irgendwas, ich will es sehen. Er sagt, nur ein Wort, Jesus, das genügt mir. Nur ein Wort, sprich ein Wort und mein Knecht wird geheilt. Es geht ganz einfach im Glauben dazu, zu wissen, dass Gott helfen kann und will. Er fragt nicht, hoffentlich klappt es, wenn Jesus das sagt. Er sagt nicht, Jesus, bist du überhaupt in der Lage zu helfen? Nein, er sagt, sag nur ein Wort. Jesus, ich will nur wissen, ob du das willst, dass du das kannst, da bin ich mir sicher. Aber ich will nur wissen, willst du, dass er gesund wird? Wenn ja, dann sag es einfach. Und das ist wirklich ein Glaube an Jesus Christus. Zu wissen, er kann es. Er kann es hundertprozentig, aber auch zu wissen, Jesus will es auch. Ich möchte heute behutsam euch etwas sagen. Ich weiß, dass wenn wir in der Gemeinde fragen, kann Gott alles, wirst du sagen, ja, natürlich. Du gehst auf die Straße und fragst die Menschen, wenn es einen Gott gibt, kann er alles? Werden sagen alle ja, weil sonst ist es ja kein Gott, er kann alles. Aber die Frage ist, glaubst du, dass Jesus dir auch helfen will? Das ist ein Unterschied. Glaubst du, dass er gnädig ist und dass er dir helfen will, wenn es schwer ist? Auf unterschiedliche Art und Weise. Nicht unbedingt so, wie du es willst, aber dass er das will. Die Frage ist wirklich, weißt du es? Glaubst du es? Wir lesen in 1. Johannes 4,16, dort wird gesagt, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Wir haben sie erkannt, wir wissen es. Ja, wir wissen, dass es so ist, dass Gott mich liebt. Falls du noch nicht wusstest, sage ich dir jetzt, Jesus will dir helfen. Jesus weiß, wie es dir geht. Jesus weiß, was in deinem Herzen ist und dass es dir ab und zu nicht leicht fällt. Aber Jesus will auch dir helfen. Er möchte nur, dass du zu ihm kommst, dass du ihm nur sagst, Jesus, ich glaube daran. Und ich nehme auch an deine Hilfe, so wie sie kommt, so wie sie aussieht. Er kam, der Soldat sagte nur ein Wort und Jesus macht sich auf den Weg. Er zeigt seinen guten Willen. Glaubst du denn nicht, dass Jesus dir auch den guten Willen zeigen möchte? Er kam vom Himmel, um dir den Weg in den Himmel zu zeigen, um dich von der Sünde zu erlösen. Glaubst du denn nicht, dass Gott dir auch in kleinen Dingen helfen möchte? Unser Glaube ist ja so, wir glauben oft, dass Gott etwas Großes schaffen kann. Aber glaubst du, dass Gott dir bei deiner Schularbeit helfen kann, bei deinen Hausarbeiten helfen kann, mit den Kindern helfen kann? Oder ist das zu klein, wo du einfach sagst, Jesus, das schaffe ich selber. Für die großen Sachen bist du zuständig. Die kleinen, die packe ich an. Aber weißt du was? Dein Leben besteht zu 90% aus kleinen Dingen. Das habe ich schon mal gesagt. Und wenn du Jesus nur in die großen Dinge einlädst, dann wird ganz schön mau aussehen. Und der Soldat, der erkennt das und der sagt, er sagt zu ihm, Jesus, er weiß, wenn du befehlst, dann wird es sein. Ich will nur wissen, dass du ihn weißt. Und er sagt, geh hin und er geht hin. Komm. Er sagt, ich kenne das. Ich bin selber ein Soldat. Ich kann befehlen und das passiert. Und Jesus, wenn du einer Krankheit befehlst, dann wird es sein. Ich glaube daran. Was für ein Glaube. Wisst ihr, hier gibt uns die Bibel eine klare Definition eines großen Glaubens. Großer Glaube heißt, die Niedrigkeit, seine Niedrigkeit, seinen Platz einzunehmen und dem Herrn Jesus den Höchsten anzuerkennen und zu sagen, Jesus, wenn du befiehlst, dann wird das passieren. Ich glaube daran. Es geschah genauso, wie dieser Mann erwartet hat, wenn Jesus das Wort spricht. Jesus hat gesprochen und der Knecht wurde gesund. Es fand Heilung statt. Nur durch ein Wort. Wisst ihr, wir saßen vor kurzem hier mit einer Person, die krank war. Wir saßen im Speisesaal und die Person sagte mir, die Ärzte sagten, ich bin krank, ich habe das. Und da war Krebs im Spiel. Und nachts hat Gott ihr gesagt, du wirst gesund. Du bist gesund. Es war ein Wort. Und sie ist aufgestanden. Und der Mann sagte so, wir müssen losfahren. Und sie hat gesagt, brauchen wir gar nicht. Gott hat gesagt, mir ganz klar, ich bin gesund. Dann sind wir trotzdem hingefahren, weil der Mann irgendwie unruhig war. Und als sie beim Arzt waren, hat der Arzt gesagt, Sie sind gesund, ja. Wir wissen nicht, warum. Aber wir müssen das einem Wunder zusprechen. Es ist nur ein Wort gewesen von Jesus. Und keiner glaubt es. Und es musste nicht so sein. Es konnte auch ganz anders ausgehen. Krebs geht auch anders aus. Aber ein Wort von Jesus, dann weicht die Krankheit. Glaubst du daran, ist die Frage. Die zweite Person ist, die wir sehen, das ist ein Prophet. Zuerst haben wir einen Soldaten gehabt, jetzt einen Propheten. Und der Prophet ist Johannes der Täufer. Er hat an Gott geglaubt und er war ein Prophet. Er stand Gott sehr, sehr nah. Doch hier erleben wir etwas, was wir eigentlich ungern sehen. Ja, wenn ein gläubiger Mensch doch anfängt, vielleicht ja, in so eine Glaubenskrise zu kommen. Wir lesen ab Vers 18 bis 20. Dort steht, und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn sagen, bist du, der da kommt? Also er spricht von Jesus. Oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Also Johannes der Täufer sitzt zurzeit im Gefängnis, aber zuvor hat er Jesus im Jordan ja getauft. Er hat den Himmel offen gesehen, kann man so sagen, und mit den eigenen Ohren gehört, wie Gott gesprochen hat. Und noch vorher hatte Gott zu ihm gesprochen, über Jesus Christus. Er sagte, derjenige, auf den der Geist herabfährt und auf dem er bleibt, der wird mit dem Heiligen Geist getauft. Das wusste Johannes. Johannes hatte offensichtlich bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Er hatte gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Er hatte einen anderen geraten, sogar Jesus nachzufolgen. Doch in der dunkelsten Stunde im Gefängnis, ja, überkommt Johannes, überkommen so manche Zweifel. Seine eigene Verhaftung erstens, dann erfährt er, dass Jesus auch wirklich starke Ablehnung und ja, stößt und dass das Volk ihn gar nicht annimmt. All das bringt ihn so zu manchen Zweifeln. Der römische Hauptmann sagte nur ein Wort, das ist Beweis genug. Johannes hat sehr viel erlebt, aber jetzt geht's ihm nicht gut. Johannes war ein weiser Mann, er war ein Prophet. Er war sogar nicht ganz so weit der Verwandter von Jesus. Gott hat ihn besucht und gesagt, und wahrscheinlich hat die Mutter von Johannes ihm öfters gesagt, Johannes, damals, als du in meinem Bauch warst und Maria reinkam, da hüpftest du vor Freude. Johannes, das ist Jesus, das ist unser Erlöser. Und doch sagt Johannes, ich brauche irgendwie einen Beweis, und schickt die Jünger und sagt, frag mal. Und dann lesen wir in Vers 21 bis 23, zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheit und Plagen und bösen Geistern, und viele Blinde schenkte er das Augenlicht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, also zu den Jüngern, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf. Wow. Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. In dieser Geschichte gibt es sehr wertvolle, wirklich sehr, sehr wertvolle Lehre für Gläubige und für Menschen, die mit Glauben sich beschäftigen, mit Zweifeln vielleicht zurzeit sich beschäftigen. Johannes geht mit seinen Zweifeln sehr, sehr gut um. Glaube heißt, wenn du zweifelst, dann hörst du nicht überall rum und guckst, wie du das klären kannst, sondern mit deinen Zweifeln gehst du zu Jesus. Das bedeutet Glaube. Mit seinen Zweifeln, wenn du etwas in deinem Herzen hast, dann bleibst du nicht alleine, sondern du gehst zu Jesus damit. Er geht direkt zum Herrn, also er schickt die Jünger dahin. Er schickt nicht die Hohepriester, die so viel wussten, sondern er schickt seine Jünger, die nicht viel wahrscheinlich kannten und wussten. Das waren ja Jünger, Schüler. Er schickt sie zu Jesus. Wenn wir mit Zweifeln zu kämpfen haben, zu wem gehen wir? Zu wem gehst du? Es ist gut, Freunde zu haben. Es ist gut, Geschwister zu haben. Es ist wichtig, sich mit ihnen zu beschäftigen, zu reden. Aber zu wem gehst du? Gehst du zu Jesus? König David sagte mal, ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus meinen Ängsten rettete er mich. Keiner kann dich retten. Keiner kann deine Zweifel wegnehmen. Kein Freund, kein Bekannter, nicht dein Ehemann, nicht deine Ehefrau, niemand. Es können nur nette Worte von uns sein. Aber Jesus Christus, ich kann dir gerne auf Jesus zeigen, aber er nimmt dir die Ängste weg, er nimmt dir die Zweifel weg. Das Schlimmste, was wir in so einer Glaubenskrise machen können, ist, uns abzukapseln, allein zu sein. Allein mit unseren Gedanken, nur mit uns. Und da zu brodeln und zu überlegen, wie werde ich die los, was muss ich machen, was kann ich machen, was soll ich tun? Du musst zu Jesus damit. Denn wenn wir alleine sind, dann kann es sehr, sehr gefährlich werden, weil der Teufel uns wirklich, ja, wir sind sehr verletzlich in dem Moment und der Teufel wird das gebrauchen. Wenn wir eine Krise haben, müssen wir zu Jesus. Aber wie ich sagte, es ist sehr, sehr wichtig, Glaubensgeschwister zu haben, mit ihnen zu reden über Jesus. Und wenn Menschen zu uns kommen mit solchen Zweifeln, mit den Ängsten, dass wir auf Jesus zeigen, dass wir für sie oder ihn auf Jesus zeigen, ihn ermutigen. Manche fragen sich, warum man als Gläubiger eine Gemeinde braucht. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie solche Menschen getroffen habt. Ich habe schon so oft Menschen getroffen, die mir gesagt haben, ich bin gläubig, ich gehe nicht in die Gemeinde. Ich glaube, ein Gläubiger kann auch alleine klarkommen. Aber wisst ihr was? Es gibt Momente, wo du nicht alleine klarkommst. Es gibt Momente, wo du schwankst so hin und her und sagst, ich weiß nicht, ich höre so viel und ich bin so durcheinander. Du brauchst Menschen um dich, die dich festhalten. Du brauchst Menschen, die dich tragen, wenn du nicht kannst. Und am besten sind das die Menschen, die genau mit dir in den Himmel gehen, unterwegs sind in den Himmel. Das sind diese Menschen, die dir helfen können, die dich ja, tragen können und immer wieder auf Jesus deinen Blick richten und sagen, schau zu ihm, schau auf ihn. Johannes hier hatte seine Jünger, die zu Jesus gingen und das klären sollten. Und manchmal passieren einfache Dinge im Leben, die einen wirklich zum Schwanken bringen. Es kann vieles im Leben passieren. Aber dann darf man nicht von Gott weglaufen, von der Gemeinde weglaufen und sagen, ich muss jetzt alleine sein, sondern du musst Menschen suchen und zu Jesus hingehen. Und wisst ihr es, er lässt sich nicht von seinem Stolz auch abhalten. Denn Johannes, wie ich schon gesagt habe, das war eine sehr, sehr wichtige Person. Johannes könnte sagen, ja, wie sieht das denn jetzt aus, wenn meine Jünger dahin gehen und jeder weiß, das sind meine Jünger und fragen öffentlich Jesus, bist du es? Was werden die Menschen von mir halten? Ich habe doch gesagt, das ist der Sohn Gottes. Ich habe doch gesagt, da ist das Lamm Gottes. Ich habe doch meinen Jüngern geraten, ihm nachzufolgen. Ich bin doch ein Prophet, ein Wegbereiter. Wie sieht das denn aus, dass ich jetzt zweifle? Davon hören wir nichts. Kein Stolz. Er will es von Jesus wissen. Er besiegt seinen Stolz. Und jemand sagte, und dieser Spruch ist mir irgendwann so hängen geblieben, unsere Dummheit bringt uns oft in Schwierigkeiten, aber unser Stolz hält uns dort fest. Er hatte halt einen schweren Tag. Er hatte eine schwere Zeit. Aber er war nicht stolz, dort zu bleiben, sondern war bereit, da rauszukommen, um Jesus nachzufolgen und Jesus zu fragen, bist du es? Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird es in deinem Leben oft Angriffe geben. Oh, die wird es geben. Die wird es so oft geben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann warte darauf, dass die Angriffe von allen Seiten kommen. Der Teufel beschießt dich aus allen Magazinen, die es gibt. Das gehört aber dazu als Christ. Der Teufel wird versuchen, dir Zweifel einzuflößen, dir zu sagen, das ist nicht richtig, an was du glaubst. Er wird versuchen, dir Angst zu machen. Er wird versuchen, dir alles zu nehmen. Und wisst ihr, diese Kärtchen, die ich da habe, das sind Menschen, die das auch erleben. Jeden Tag erleben die und der Teufel will alles nehmen. Aber das gehört zum Christsein dazu. Was machen die Kinder, wenn die Angst haben? Ja, also Matthias muss es wissen, kleine Kinder, was machen die, wenn die Angst haben? Nachts. Das Erste, was sie schreien, Mama, Papa. Ja klar, die wissen, wenn er kommt, wenn sie kommt, weicht alles. Da kann alles noch so dunkel sein. Wenn sie oder er daneben liegt, ist alles gut. Das Gleiche machst du auch. Als großer, erwachsener Christ. Hast du Zweifel, hast du Angst, dann schrei Papa. Aber der Papa muss kommen. Jesus Christus. Unser Heiland ist nicht nur gekommen, um dich in den Himmel zu bringen, sondern auch hier für dich zu sein, als der Heiland. Ein weiterer Punkt aus dieser Geschichte ist, Menschen definieren uns oft durch eine Sache. Wir haben etwas Schlechtes getan und das bleibt haften. Das tut Jesus nicht. Er haftet oder bleibt nicht daran. Schaut mal, wie er Johannes beschreibt. In Lukas 24, 28 lesen wir, als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinabgegangen seid? Ein Schilfrohr, was vom Winde bewegt wird? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in welchen Kleidern? Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben? Die sind an den königlichen Höfen. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinaufgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er sagt das, nachdem die Jünger gekommen sind und ihm das gesagt haben. Und er sagte, geht hin und erzählt. Und jetzt sagt er ist ein Prophet. Er ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende einen Boten vor mir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist der größer als er. Die Jünger des Johannes bringen die Botschaft zurück ins Gefängnis. Eine Menschenmenge sammelt sich um Jesus und er spricht über Johannes. Aber er sagt nicht, Leute, was für eine Enttäuschung. Er sollte vorbereiten. Er redet über mich hier, Gottes Sohn, und jetzt zweifelt er. Ich glaube, ich muss einen neuen Wegbereiter suchen. Nein, er sagt, das ist ein Prophet. Das ist der, und er bleibt der, der im Alten Testament bezeugt wurde. Er kommt, um den Weg vorzubereiten. Jesus sagt, er war groß. Und er definiert Johannes nicht über dieses eine Versagen, nicht über diese eine Zweifel. Und vielleicht müssen wir das auch lernen, so auf Menschen zu schauen, auf Menschen, die neben uns sitzen, zu schauen. Jemand sagte, Gott vergibt. Die Einzigen, die nicht vergeben, sind Menschen. Und das ist wirklich so. Gott vergibt, wenn du kommst. Aber Menschen, die sagen immer noch, ach, das ist der, das ist die. Aber Gott wird vergeben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann musst du deine Fehler anerkennen, deine Unzulänglichkeit und dein Versagen, auch als Christ. Du musst es anerkennen. Und ich sage dir, das wird nicht nur einmal in deinem und in meinem Leben passieren, dass wir versagen, als Christen, als Kinder Gottes versagen. Lerne Jesus Gnade vor dich herzustellen. Ganz, ganz wichtig. Dass die Menschen nicht dein Versagen sehen, sondern dass die Menschen die Jesu Gnade sehen durch dein Versagen, durch das, was du getan hast. Wisst ihr, ich rede gerne davon, dass ich nicht perfekt bin. Und ihr könnt meine Kinder und meine Frau fragen, ich bin so weit davon entfernt, wie es nur geht. Meine Kinder, als ich noch klein war, für meine Kinder war ich und Gott auf einer Stufe. Als die noch ganz klein waren. Papa kann alles. Papa ist der Beste. Jetzt sind die groß geworden und jetzt wissen die, das ist nicht wahr. Und das ist auch gut so. Ich bin so weit entfernt davon. Aber ich rede gerne von Jesus und stelle ihn gerne vor mich her und sage meinen Kindern, ich bin ein begnadigter Sünder. Ich bin unterwegs zum Himmel, aber ich stolper an jeder Ecke. Aber es ist gut, dass ihr das wisst. Denn ich bin lange nicht perfekt, aber unser Jesus. Stell in deinem Glaubens Jesus immer vor dich her, schieb ihn immer vor dich her und sag aus Gnade, alles was ich bin, reine Gnade, ich kann gar nichts, aber mein Herr, er kann es. Und die dritte Geschichte, womit ich abschließe, das ist die Sünderin und das ist eine für mich eine unglaublich emotionale Geschichte. Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, sie war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber, dass der Pharisäer sah, den eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es ihnen beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem es mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, dieser aber hat, seit ich hereingekommen, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, das, dir sind deine Sünden vergeben. Da fing sie an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, der Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Die Frau ist offensichtlich, ja genau, und an sich, diese Geschichte, wenn ich sie lese, ich denke, hier gibt es so viele unglaubliche Sachen, die so wunderbar sind. Also wahrscheinlich war diese Frau eine Prostituierte, sagt man, eine bekannte Frau in der Stadt. Ja, also er sagt ja, wenn er wüsste, was das für eine Frau ist. Und interessant ist, habe ich mir gedacht, wisst ihr was, Jesus hat solche Menschen echt angezogen. Zöllner, Schuldner, Sündner, wirklich die Schlimmsten des Volkes, würde man sagen. Er hat sie angezogen. Ich frage mich, warum solche Menschen heute nicht in die Kirchen und nicht in die Gemeinden kommen. Warum ziehen wir solche Menschen heute nicht mehr so an? Kann es sein, weil sie ganz genau wissen, hier werden sie beschuldigt, hier werden sie verurteilt zuerst. Hier wird man ihnen gesagt, wie sie sich anziehen sollen oder noch irgendwas, bevor man über Jesus spricht. Kann es sein, dass die Kirche und die Gemeinde langsam so einen Ruf hat, dass diese Menschen nicht in unsere Häuser sich trauen? Wir müssen unsere Herzen und wir müssen unsere Türen für diese Menschen offen lassen, weil sie Jesus suchen. Sie trauen sich nur oft nicht zu kommen. Sie trauen sich einfach nicht. Aber wir müssen unsere Türen öffnen. Sie bringt ein Fläschchen, Alabasterflasche mit Salböl. Alabaster, das war so ein Stein, kann man sagen, der wirklich das Öl sehr, sehr gut konserviert hat. Ja, und man musste, das war so ein Fläschchen mit einem ganz dünnen Hals, man musste es brechen, das Hals, und dann das Öl rausgießen, was sie auch getan hat. Und so drückt sie ihren Glauben aus, durch so eine Tat. Sie hat von Jesus gehört und glaubt, dass er etwas hat, etwas ihr geben kann, was sie nur bei ihm findet. Und ich finde es erstaunlich, dass sie überhaupt geschafft hat, da reinzukommen. Ich meine, zum Glück hat sie Petrus nicht die Füße gewaschen. Das würde wahrscheinlich schlecht ausgehen. Aber die saßen früher nicht mit den Füßen unter dem Tisch, wie wir das heute tun, sondern sie lagen vielmehr mit dem Kopf zum Essen, kann man sagen, auf entweder niedrigen Bänken oder auf Kissen und mit den Füßen nach hinten. Deswegen, als sie reinkam, hat sie keiner so richtig bemerkt, weil alle nach vorne in die Mitte geschaut haben und sie war dahinter. Deswegen konnte sie die Füße waschen. Also wenn sie unter dem Tisch wäre, wäre das schwierig, ohne sie zu bemerken. Und Jesus schickt sie nicht weg. Er sagt nicht, hey, hör auf, das zu machen. Ich bin es nicht der, ich bin es nicht wert oder wer bist du überhaupt? Er lässt es zu, er schickt sie nicht weg. Und sie glaubt, dass er sie nicht wegschickt. Sie macht das einfach und sie weint. Sie weint, weil sie weiß, wer sie ist. Sie weiß, was sie getan hat und sie weiß, er schickt mich nicht weg. Wisst ihr, ich habe vor Jahren, als ich noch in der Bibelschule war, wir waren bei einer Mission, was sehr, sehr selten ist. Das ist eine Biker-Mission gewesen. Und es ist ganz anders, so eine Mission zu erleben. Wenn da solche Männer stehen, voll tätowiert sozusagen, die Schlimmes erlebt haben in ihrem Leben und jetzt stehen und Jesus verkündigen. Das Bild ist einfach echt interessant einfach. Also wirklich Männer, die groß sind, die 2 Meter sind, die, keine Ahnung, und Jesus und von Jesu Liebe reden. Das war so ein Kontrast für mich. Aber ich habe da einen Mann kennengelernt. Er war ein Scharfschütze und er war in heißen Kriegsgebieten und hat Menschen umgebracht. Und als er zurückkam, nach diesen ganzen Aktionen, er kam nicht klar einfach im Kopf. Und er sagte sich selber, also irgendwann wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, werde ich mir das Leben nehmen, weil das war so schlimm bei ihm. Und er hat Christen kennengelernt, die ihm immer wieder auf Jesus gezeigt haben. Und er hat gesagt, ich glaube nicht, dass Gott mir vergeben hat. Wenn du wüsstest, was ich getan habe, Gott kann mir das nicht vergeben. Und wisst ihr was, solange er darüber nachgedacht hat, hatte er recht, Gott hat ihm nicht vergeben. Aber irgendwann hat er seine Knie gebeugt und kam zu Jesus und er erlebte Frieden. Jesus konnte ihn heilen von seinen Gedanken, die ihn kaputt machten, und Jesus konnte ihn heilen von den Qualen, die ihn fertig gemacht haben. Und das ist so mit Jesus, es ist wie mit so einer Tablette. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann könnte ich die Tablette anschauen und sagen, ich glaube, sie hilft mir nicht. Ich glaube nicht, dass diese Tablette mir helfen kann. Und sie hilft mir auch nicht, solange sie da liegt oder in meinen Händen ist. Aber sobald ich sie einnehme, also bis jetzt meine Erfahrung mit Kopfschmerzen, kann nicht immer so sein, aber dann hilft sie mir. Und das ist mit Jesus genauso. Glaube bedeutet nicht einfach über Jesus zu reden. Glaube bedeutet, Jesus in seinem Leben zu haben und ihn auch, egal wie das jetzt klingt, auch zu nutzen. Jesus zu nutzen. Glaube bedeutet zu sagen, Jesus, du kannst es machen. Ich glaube, du kannst es. Jesus in unser Leben einzuladen, das ist wichtig. Komm zu Jesus wie diese Sünderin und Gott wird dir vergeben. Er wird deinen Egoismus vergeben, deinen Stolz vergeben, alle deine Sünden. Aber wenn du schon zu Jesus gehörst, dann warst du schon wahrscheinlich, wie wir sagen, auf Golgatha. Dann hast du dort deine Sünden abgeladen, denn dort ist Jesus gestorben. Und das ist bildlich der Platz, wo wir alle Sünden hinbringen. Du hast die Vergebung bekommen von Jesus. Aber ich sag dir was. Als Gläubiger wirst du immer wieder an Golgatha vorbeigehen, denn das ist Nachfolge. Du wirst immer wieder am Kreuz vorbeigehen und dort deine Sünden immer wieder ablegen. Auf Jesus schauen, das bedeutet Glaube. Immer wieder auf Jesus. Nicht du bist gut, sondern Jesus in mir ist gut. Nicht ich bin stark, sondern Jesus in mir ist stark. Nicht ich habe die Macht, sondern Jesus hat die Macht. Und das Zweite, was diese Frau so ausmacht, ist, Jesus sagt, je mehr Heil oder je mehr Schlimmes im Leben war, je mehr vergeben wurde, desto mehr Dankbarkeit ist da, desto mehr passiert dort, desto mehr Liebe sein wird. Und er gibt so ein Beispiel, er sagt, Simon, wenn ein Mann kommt, er hat, heute würden wir sagen, vielleicht, das ist jetzt nicht umgerechnet, aber 500 Euro oder 500.000 Euro, er ist schuldig. Und da kommt einer, der ist nur 50 Euro schuldig. Und beide können das nicht zurückzahlen, aber der, dem sie das schulden, er vergibt ihn einfach. Wer wird denn dankbarer sein? Ja, wahrscheinlich der, der wirklich ja, die 500.000 dem geschuldet hat. Viel Vergebung, viel Liebe. Und wir sehen das zum Beispiel sehr, sehr gut an Paulus. Paulus war ein Verfolger. Und als er begnadigt wurde, wuchs sein Eifer umso größer an Gott, an Jesus. Diese Frau hat nicht Vergebung durch ihre Handlung bekommen, weil sie das Salböl gebracht hat oder so. Wie manche vermuten vielleicht, dass sie so erkauft hat quasi die, das, was sie getan hat. Nein, sie hat ihre Nichtigkeit erkannt. Das ist Glaube, seine Nichtigkeit zu erkennen, seine Sündhaftigkeit zu erkennen. Glaube bedeutet, die Notwendigkeit der Vergebung zu erkennen, auch als Christ. Immer wieder zu sagen, allein seine Gnade. Sie erkennt das alles. Sie kommt zu ihm. Und es geht nicht um religiöse irgendwelche Handlungen, sondern um ein reines Herz, was Jesus sieht. Und Jesus sieht ihr Herz. Er hört auch die Gedanken drumherum, was die anderen denken. Jesus ist außergewöhnlich. Und er sieht auch dein Herz. Er sieht auch deine Gedanken. Er weiß, was in dir vorgeht. Und das Dritte und das Letzte, der Glaube rettet und schenkt Frieden mit Gott. Und das ist so schön zu hören. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt Jesus, geh in Frieden. Damals steht, und in Epheserbrief steht, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Nicht aus Werken, sondern aus Glauben seid ihr selig geworden. Friede mit Gott bekommst du nicht durch eine große Spende. Friede mit Gott bekommst du nicht durch Großzügigkeit. Durch deine Nettigkeit, Friede mit Gott bekommst du durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, wenn Jesus noch nicht dein Heiland ist, dann hast du keinen Frieden. Dann gibt es keinen ewigen Frieden. Dann gibt es keine Vergebung. Dann gibt es keine Rettung. Und es ist schrecklich, in die Hände eines Gottes, eines gerechten Gottes zu fallen. Wenn du zu Jesus noch nicht gehörst, dann wirst du niemals in deinem Leben Frieden haben. Das kann man sich nicht verdienen, das muss man sich schenken lassen von Jesus. Ja, drei Personen, die wir uns angeschaut haben. Und dieser Kapitel ruft jeden Menschen dazu, Jesus nachzufolgen. Also erstmal Jesus als sein Herr und Heiland zu erkennen. Und das zweite ist, ihn nachzufolgen. So wie du bist, so mit deinen Sachen, die du hast, zu kommen. Und das betont so viel Wahrheiten, die wir in der Nachfolge als seine Kinder uns immer wieder vor Augen halten sollten. Aber meistens zeigt uns dieser Kapitel zwei Dinge. Für mich war das so, als ich das gelesen habe. Es zeigt mir, wie gnädig Jesus ist. Und es zeigt mir, dass er beziehungsorientiert war. Immer und ist immer noch. Jesus ist nicht der, der sagt, falsch, richtig, falsch, nicht gut, was du gemacht hast. Und er sitzt wie so ein Richter da. Er sucht immer wieder Beziehungen zu dir. Er möchte den ganzen Tag mit dir sich beschäftigen. Und dass du dich mit ihm beschäftigst. In Kleinigkeiten. Nimm sie mit. Nimm Jesus in die Kleinigkeiten deines Lebens. Deine Arbeit, egal wo du stehst, stehst du irgendwo an Fließband, verkaufst du etwas, bist du mit Zahlen und mit Geld beschäftigt, egal was du tust, sag einfach, Jesus, ich möchte das heute mit dir tun. Jede Kleinigkeit, ich möchte mit dir zusammen das machen. Er möchte, dass du in Frieden lebst. Er möchte, dass du in Frieden gehst. Und Jesus hat immer diese zwei Dinge betont. Das ist das Heil, also die Vergebung der Sünden und die Nachfolge. Das ist zwei Seiten einer Medaille. Jesus hat niemals nur über Heil gesprochen und niemals nur über Nachfolge. Immer über diese zwei Dinge, weil die zusammengehören. Einer folgt dem anderen. Und das wird uns in deinem und in meinem Leben, das wird uns herausfordern, diese Nachfolge, über die wir gerade gelesen haben. Ich möchte, dass du diese drei Personen, die wirklich einspeicherst und vielleicht wirklich heute dir nochmal Zeit nimmst, darüber zu lesen, was sie erlebt haben, was für einen Glauben sie hatten. Lass uns dabei einander wirklich auch in der Nachfolge unterstützen, füreinander da sein. Nicht nur mit Worten, sondern mit Handlungen und immer wieder auf Jesus zeigen. Und möge der Herr Jesus, unser Heiland, diese Predigt an deinem Leben und an deinem Glauben auch segnen. Amen.